Der vorgeschlagene Text der Weltkonferenz für die Predigt steht im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, in den Versen 3 bis 9 und hat zum Thema lebendige Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in manchen Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlichem und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt habt, nämlich der Seelenseligkeit. Es geht also heute Morgen um das wichtige Thema Hoffnung. Und ihr kennt alle den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und was uns eigentlich allen klar sein sollte, wenn wir dieses sagen, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Sie stirbt zuletzt, also ist sie weg. Dann ist die Hoffnung am Ende. Ich habe dieser Tage eine Geschichte gelesen, die geht so. Ein Mensch verirrte sich in der Wüste. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn ausgedörrt. Da sah er in der Entfernung eine Oase. Ach, eine Fata Morgana, dachte er, eine Luftspiegelung, die mich zum Narren hält, die gar nicht da ist. Und er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah immer deutlicher die Dattelpalmen, das Gras und vor allem die Quelle. Natürlich eine Hungerfantasie, die mir mein Geist jetzt hier eingibt und vorgaukelt, dachte er. Jetzt hörte er sogar das Wasser sprudeln. Ach, das ist eine Täuschung meiner Ohren. Kurze Zeit später fanden zwei Beduinen ihn tot daliegen. Kannst du so etwas verstehen? Fragte der eine den anderen. Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund und dicht daneben verhungert er. Er fällt beinahe in die Quelle hinein und dicht daneben verdurstet er. Wie ist das möglich? Da antwortete der andere, er war ein Mensch ohne Hoffnung. Ich denke, auch für uns ist Hoffnung überlebenswichtig. Wir Christen sind hier in einer bevorzugten Situation, denn Hoffnung gehört doch zu den Hauptsäulen unseres Glaubens. In unserem Predigttext gleich zu Beginn des 1. Petrusbriefes heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Und gerade weil diese Hoffnung ein Grundelement unseres christlichen Glaubens ist, kann der Schreiber im 3. Kapitel des Petrusbriefes sogar schreiben, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das Thema Hoffnung ist also nicht nur ein allgemein menschliches, sondern im Besonderen auch ein christliches. Der Sender des ersten Petrusbriefes geht davon aus, dass Christen einfach Hoffnung haben. Hoffnung, die wir auch anderen Menschen erzählen können und sollen. Hoffnung, die an Ostern ihren Anfang nimmt. Und Hoffnung, die für alle Menschen lebensnotwendig ist und die natürlich vor allem in hoffnungslosen Zeiten wichtig ist. Ich frage euch, die ihr hier sitzt, habt ihr Hoffnung? Sind wir solche, die in unserer Umgebung vor allem und vor allen Mitmenschen durch unsere Hoffnung auch auffallen? Und was ist das überhaupt, christliche Hoffnung? Kann man Hoffnung haben angesichts von dem, was in der Welt zurzeit passiert, von Terroristen, die Familien, Frauen und Kinder auf einem Spielplatz wegen ihres christlichen Glaubens zu Tode bomben? Und was unterscheidet diese Hoffnung möglicherweise von einer billigen Vertröstung auf das Jenseits? Ich will ihm noch ein wenig nachgehen. Man könnte meinen, dass das für die ersten Christen ja leichter war als für uns. Damals war die Auferstehung Jesu Christi ja gerade erst passiert und frisch, und viele Menschen glaubten, dass sie nicht sterben werden, ehe Jesus die ganze Welt erneuern würde. Aber inzwischen sind 2500 Jahre vergangen. Ich würde sagen, das Prinzip Hoffnung begann ja schon damals ein bisschen zu bröckeln. Sonst hätte Petrus in seinem Brief nicht solch einen großen Wert darauf gelegt. Die Zeiten waren damals jedenfalls nicht leichter als heute, eher schwerer. Der Brief beginnt mit den Worten des Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge, die alle verstreut wohnten. Sie lebten in Pontus, Galatien, Kappadokien und auch noch an vielen anderen Orten. Die Christen waren geflüchtet und geflohen aus ihren Heimatländern. Es herrschte große Verfolgung durch den Kaiser Nero, Domitian und Trajan. Und die Christen lebten in der ständigen Gefahr, wegen ihres Glaubens bestraft zu werden oder gar ihr Leben zu verlieren. Ist das nicht genauso wie heute? Auch heute haben wir Menschen, die auf der Wanderung sind, die geflüchtet sind, die verstreut leben. Und auch heute warten wir mit Hoffnung auf das Kommen Jesu Christi. Damals wurden die Menschen wegen ihres Glaubens umgebracht und andere wandten sich in ihrer Furcht vom christlichen Glauben ab und kehrten zurück zu ihren Göttern oder ihrem Kaiserkult. Wieder andere bleiben lieber zu Hause, als in die Gemeinde zu gehen. Und die verstreuten Christen waren damals keine großen, dynamischen Gemeinden. Sie lebten mehr schlecht als recht in kleinen, verschwiegenen Gruppen, die sich eher heimlich als öffentlich trafen. Und dabei musste ich an die Menschen in der Ukraine denken, die sich auch in kleinen Gemeinschaften getroffen haben, um ihren Glauben zu leben und sich durch ihn gestärkt zu wissen. Aber die Hoffnungslosigkeit, sie nahm zu. Worauf sollen denn die Christen eigentlich hoffen? In diese Situation hinein schreibt Petrus: In seinem großen Erbarmen hat Gott uns neu geboren mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Die Hoffnung von uns Christen also ist darin begründet, dass einer schon mal von den Toten auferstanden ist. In ihm hat uns Gott gezeigt, was der Welt blüht, nämlich ein Leben, in dem der Tod keinen Platz mehr hat, auch kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und wie erklärt man diese Hoffnung? Ich kann euch nur sagen, was ich unter Hoffnung verstehe. Hoffnung bedeutet für mich, dass ich fest daran glaube und darauf auch setze, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet für mich, dass nicht die Gewalt und die Angst am Ende gewinnen werden, sondern Gott. Der Gott, den ich als Vater Jesu Christi kennengelernt habe und an den ich auch fest glaube. Gott stellt nicht die Macht oben an. Er setzt nicht auf Gewalt und Zwang. Nein, Gott setzt auf Liebe und Barmherzigkeit. Er setzt auf Gerechtigkeit. Er setzt auf Einsicht und Freiwilligkeit. Gott setzt auf Freundlichkeit, auf Maßhalten und auf Demut. Darauf, dass das Recht letztendlich siegt und nicht der Stärkere. Und Gott setzt, denke ich, auch auf Gnade. Er setzt sich deshalb auf Gnade, weil wir Menschen immer und immer wieder an den oben genannten Dingen scheitern. Selbst wenn wir noch so gute Menschen wären, wir bleiben immer wieder etwas schuldig. Und deshalb setzt Gott auf Gnade. Aber keine billige Gnade, die man nachgeschmissen bekommt, sondern wie Bonhoeffer es einmal gesagt hat, auf eine teure Gnade, die uns Menschen durchaus auch unsere Schuld vor Augen halten kann. Und manchmal, weil Jesus Christus immer vom Reich Gottes gesprochen hat und weil er nicht einfach beerdigt worden ist, sondern auferstanden, deshalb kann ich glauben, dass diese Idee vom Leben nicht bloß ein frommer Wunsch ist. Ich glaube, es gibt auch viele, die nicht Christen sind, die Humanisten sind. Sie stellen auch fest, dass sie eine Hoffnung haben. Die Werte der Menschlichkeit gelten auch ihnen, ohne Gott und Christus. Aber der Glaube an Jesus Christus macht diese Werte noch zu etwas anderem als nur zu einer humanistischen Idee. Er macht sie zur Idee Gottes vom Leben und gibt ihnen deshalb eine ganz gewisse Gültigkeit. Es sind nicht wir Menschen, die darauf kommen, dass wir doch miteinander bitte menschlich umgehen sollen. Es ist Gott, der uns sagt, als meine Ebenbilder möchte ich, dass ihr wahrlich Menschen seid, die menschlich miteinander leben. Dass ich daran festhalten möchte und immer wieder festhalte, das ist für mich Hoffnung. Natürlich ist vieles in unserem Leben, was uns die Kraft raubt. Man ist müde, man sieht das Elend, man macht Fehler und man enttäuscht andere. Und man enttäuscht sich auch selbst. Und dann sieht man so viel Gewalt und Krieg. Menschen töten Menschen. Oft setzt sich nicht der Friedvolle durch oder der Gnädigere oder der Gerechtere. Man hat an vielen Stellen in unserem Leben das Gefühl, der Stärkere und Mächtige setzt sich durch. Und sie scheinen damit auch wohl anzukommen. Bei uns aber nimmt die Angst zu. Die Angst, auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. Angst nimmt zu, es nicht zu schaffen, Angst nicht zu überleben und Angst auch am Ende der Dumme zu sein. Ich glaube, Angst raubt einem manchmal auch die Hoffnung. Und diese Angst mündet in Resignation. Angst verhindert, dass man weitergeht. Angst lässt einen aufhören, bevor es zu Ende ist. Schon im normalen Leben sehen wir, dass man es ohne Hoffnung nicht schafft, bis zum Ende durchzuhalten. Das sieht man, wenn wir krank sind oder wenn wir eine schwere Zeit durchleben oder wenn Dinge uns einfach missglücken. Man sieht es auch in der Politik und in der Wirtschaft. Aber was bedeutet die Angst im Leben? Für mich bedeutet dies, dass man Christen an ihrem langen Atem erkennen sollte. Wir sollten uns nicht beirren lassen, weder als Einzelne noch als Gemeinde. Wir gehen unseren Weg des langen Atems und hoffen auf ein gutes Ende. Wir widerstehen denen, die uns Hauruck und Patentlösungen anbieten, die uns den Himmel auf Erden versprechen. Wir widerstehen aber auch denen, die in Angst und Resignation verfallen. Es ist mitunter ein wenig spektakulärer Weg, dieser Weg einer lebendigen Hoffnung. Er führt durch diese Welt und hofft das Beste für diese Welt und für uns. Und wir beten zu Gott und hoffen auf seine unendlichen Möglichkeiten. Dabei wissen wir auch um unsere Grenzen. Seit über 2000 Jahren gehen Christen und Gemeinden nun diesen Weg. Und die Gemeinde bekennt gemeinsam: Er wird kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. In der Zwischenzeit bauen wir Kirchen und Kindergärten, Krankenhäuser und Altersheime. Wir kümmern uns um diejenigen, die Hilfe brauchen, und geben uns die größte Mühe, auch Flüchtlinge unter uns willkommen zu heißen. Wir gestalten Gemeindeleben und feiern Gottesdienste, in denen wir die Hoffnung, die uns die Auferstehung Christi geschenkt hat, hochhalten und dies feiern. Im gemeinsamen Lob, im gemeinsamen Gebet, hier in dieser Gemeinde, in Wort und Sakrament, das ist nicht staatstragend, aber es hilft uns, die Hoffnung zu bewahren oder zu erhalten. Und ich erinnere an den Anschlag in Halle, da hat der Kardinal Wölke damals gesagt, einige Tage danach: Es ist nicht einfach, zur Tagesordnung zurückkehren zu können, als wenn Ostern nicht gewesen wäre. Nein, Ostern ist geschehen, auch nach den Anschlägen der Rechtsextremen. Natürlich sind wir oft erschüttert und versuchen, mit den vielen Opfern mitzutrauern. Und wir denken natürlich an die Menschen, die in Auschwitz ums Leben gekommen sind. Sie hatten Angst dort um das eigene Leben. Aber wir setzen dem Schrecken dieser Welt jetzt nach Auschwitz die Hoffnung entgegen. Die Hoffnung des Auferstandenen. Und ehrlich gesagt, ich bevorzuge diese Hoffnung und ich will daran festhalten und lade euch auch ein, es ebenfalls zu tun. Dabei steht fest, Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Er lässt nicht automatisch Hoffnung wahr werden. Aber Gott ist der, der uns verspricht: Ich bin bei euch, egal was auch passiert. Gott ist der: Ich bin da für euch. Darin liegt seine Macht. Nicht darin, alles gut zu machen. Nein, dieses Dasein Gottes für uns kann uns auch in schweren Situationen Kraft und Hoffnung geben. Darauf setze ich, und das wünsche ich euch auch. Amen.